1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Freitag und eigentlich sollte Stefan hier sitzen. Der hat mit mir aber den Platz getauscht, damit ich heute schon mal mit euch beginnen kann, über die Geschichte innerhalb der neuen Kampagnenbände zu sprechen, nämlich über den ganz nagelneu herausgekommenen Abaddon Archen des Omens Bandes, den das Games Island uns wundervollerweise unglaublich schnell zur Verfügung gestellt hat, damit Stefan und ich die Nase einmal reinstecken können. Und während ich euch jetzt durch den ersten Teil des Kampagnenbandes führe und ein bisschen darüber erzähle, was sich genauso bewegt, mit wem Abaddon sich verbündet und was das für das Imperium bedeutet, ist Stefan schon dabei, einen ganz anderen Blick auf die Archen des Omens zu werfen. Und wir schauen einfach mal, worüber er dann am Sonntag sprechen wird. Ich weiß es nämlich auch noch nicht, bin aber mindestens so neugierig wie ihr. Neugierig bin ich aber auch auf das gewesen, was sich tatsächlich innerhalb des Kampagnenbandes jetzt bewegt. Und es hat tatsächlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich da reinzuarbeiten. Und deswegen cutten wir das Intro jetzt auch einfach kurz und springen direkt zu dem Mann, der all das erneut auslösen wird, nämlich Abaddon, dem Vernichter, der sich, als die Geschichte um das, was passieren wird, erneut beginnt, sich auf seinem Flaggschiff befindet, nämlich der Geist der Rachsucht. Und zum Zeitpunkt des Beginns von all dem, was er nun auslösen wird, steht er gerade im sogenannten Okkultarium, einem geheimen Ort, einem Ort, den eigentlich außer ihm niemand so gerne betritt, der tatsächlich in der Nähe des Herzens des Geistes der Rachsucht direkt angebracht worden ist. Eine winzig kleine Kammer aus schwarzem Stein, versiegelt mit einem gigantischen Runenschloss, das einzig und alleine dort angebracht worden ist. Damit sollte sich etwas Böses, Widerwärtiges in der Kammer manifestieren, das eine Gefahr für Abaddon und sein Schiff darstellen könnte. Genau dieses Böse in der Kammer gehalten werden kann, bis man eine Lösung dafür gefunden hat. Und dass sich etwas derartiges an diesem Ort manifestiert, ist weder eine Seltenheit noch etwas, womit man nicht rechnen sollte, denn genau diese Dinge werden dort betrachtet und können nun natürlich von den Bewohnern der Kammer angezogen werden. Denn wenn man sich noch ein klein wenig mehr umblickt, sieht man ein Neon-Oktagramm, das auf den Boden eingeritzt worden ist. Ketten, die überall in der Kammer gespannt worden sind, in die jemand blutige Fetische gehängt hat, fast als würde man das Böse damit anlocken wollen, als wäre es ein Köder für die verdrehten Kreaturen des Warps. Und dann fällt der Blick unwillkürlich auf die Nischen, die irgendjemand am Rande der Kammer in den Stein gehämmert hat, und die Bewohner dieser Nischen. Es sind leblose Wesen, gehüllt in Lumpen, gefesselt mit runenverzierten Riemen, ihre Leiber komplett in diesen Nischen festgezurrt, als würde irgendjemand versuchen, sie daran zu hindern, aufzustehen und weglaufen zu wollen, fliehen zu können aus dieser furchtbaren Existenz, in die sie sich entweder selbst begeben haben oder in die sie gezwungen worden sind. Es sind Geschichten, auf die es keine Antworten mehr gibt, nur noch die Orakel selbst, die längst tot dort eben liegen, aber immer noch in der Lage sind zu kommunizieren. Völlig wieder natürliche, verdrehte Wiedergänger, die derartig von der Energie des Warps durchsetzt worden sind, dass der Tod selbst sie nicht mehr an sich reißen kann. Und dort sitzen sie und blicken in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich, um jedem, der mutig genug ist, sie aufzusuchen, zu zeigen, was das Schicksal für ihn oder sie bereithält. Und in genau dieser Kammer steht nun also Abaddon und blickt auf diese widerwärtigen Kreaturen mit Verachtung im Herzen. Ihm ist bewusst, dass sehr viele, die ihm folgen, die Orakel mit Furcht betrachten, weil sie wissen, wozu sie in der Lage sind und weil sie ihnen wahrscheinlich auch Fähigkeiten zuschreiben, die diese Wiedergänger überhaupt nicht haben. Abaddon selbst kann die Furcht aber nicht nachvollziehen. Er sieht sie als das, was sie sind, Gefangene, irgendetwas, das eigentlich nicht mehr existieren sollte und vor allem Kreaturen, die in Furcht vor ihm kauern, was aber wohl für jeden Einzelnen auf der Geist der Rachsucht gilt, denn wer möchte sich schon direkt mit dem Vernichter anlegen, vor allem in der Laune, in der er gerade ist. Und so befiehlt er ihnen zu zeigen, was er zu sehen wünscht, und natürlich gehorchen die Orakel, reißen erste Bilder in die Realität, auf die er blicken kann, und so sieht Abaddon erste Visionen von irgendeinem Krieg. Er sieht brennende Planeten, die auseinanderbrechen, sieht Krieger, die durch Blut und Eingeweide warten, und Städte, die eigentlich nur noch Geisterstädte sind, die ein Windhauch vollständig von der Existenz tilgen könnte, wenn nur irgendjemand stark genug in diese Richtung pusten würde. Aber das, was er sieht, befriedigt ihn nicht. Tatsächlich wird Abaddon wütend über dem, was ihm dort gezeigt wird. Er sieht es als, ja, Hieb gegen ihn selbst, denn er weiß, dass er selbst zu lange überhaupt kein Krieger mehr gewesen ist. Er hat sein Schwert längst nicht mehr geführt, stattdessen starrt er seit Monaten, Jahren auf Karten und spricht eben mit diesen Orakeln oder anderen Sehern in den Warp über das, was die Zukunft für ihn bereithält. Er ist langsam geworden, mehr Planer als eigentlicher Kriegsherr, und all das, was er plant, führen andere aus, was ihm auf dem nächsten Bild von den Orakeln nur allzu deutlich gesehen wird, denn hier muss er nun zusehen, wie sein Weltenforderer im Spießrutenlauf von Nachmund obsiegt und das tut, wonach es ihm selbst dürstet. Und so wird er noch ein wenig wütender, denn er will keine Schmeicheleien sehen, er will nicht sehen, wie seine eigenen Pläne aufgehen, sondern er will, dass die Orakel ihm die Wahrheit der Zukunft zeigen. Und vor allem will er, dass sein Neid aufhört, denn wenn er auf Harkon Worldclaimer nun blickt und den Feldzug, den er anführen darf, dann spürt er, dass er selbst dort sein möchte. Er will im Blut seiner Feinde baden, er will Vernichtung über Planeten und das Imperium bringen und weiß gleichzeitig, dass er es nicht kann, denn zu viele kritische Stimmen sind laut geworden, jedes Mal, wenn er einen neuen Feldzug plant. Zu viele fordern Großtaten von ihm und vor allem blicken sie allesamt zu ihm auf und die meisten stellen genau eine Frage. Warum zieht er nicht endlich einfach direkt nach Terra? Und Abaddon weiß genau, welche Antwort er eigentlich geben möchte, und an manchen Tagen ist er wütend genug, um genau diese Antwort zu geben. Er ist schlicht und ergreifend nicht von der gleichen Idiotie erfasst, wie es bei Horus der Fall war. Denn im Gegensatz zu ihm, im Gegensatz zu dem größten aller Verräter, hat er längst begriffen, dass der Warp viel zu unberechenbar für derartige Unternehmungen ist, dass die Götter, denen sie folgen und er es nicht einmal direkt tut, viel zu launisch sind und die Feinde derartig fanatisch, dass man sie nie wirklich so weit berechnen kann, dass man versteht, wie der Krieg verlaufen könnte. Würde er nun also einfach nach Terra marschieren, würde er die eigenen Fehler seiner Vergangenheit und so viele seiner Vorgänger schlicht und ergreifend noch einmal wiederholen. Er weiß, dass er nicht so verantwortungslos ist, wie Horus es war, und er weiß, dass er nicht derartig arrogant ist, wie die Primarchen des Leichengottes es sind. Er weiß, dass er klüger und besser sein kann, auch wenn seine Umgebung das schlicht und ergreifend aufgrund des vom Chaos geprägten Naturells es einfach nicht verstehen will. Er weiß, dass, wenn er Terra angreift, es nur eine einzige Möglichkeit für den Sieg gibt. Es darf nur ein einziger Schlag gegen den Heimatplaneten des Leichenimperators sein. Er darf ihm keine Schlacht liefern, er darf ihm nichts geben, wo er noch die Möglichkeit hätte, sich zu verteidigen. Er muss über Terra kommen und alles, was dort lebt, innerhalb eines Wimpernschlages auslöschen. Nur dann kann er Erfolg haben. Und dann blickt Abaddon auf all jene, die das von ihm fordern, und sieht das, was ihn von genau diesem übermächtigen Schlag abhält. Seine Anhänger sind undiszipliniert und egozentrisch. Die Götter, denen sie folgen, haben ihre eigenen dunklen Pläne, und er selbst hat oft genug verkündet, dass er kein Spielzeug der vier Chaosgötter sein möchte. Hat oft genug verkündet, dass er sich nicht nach ihren Launen richten wird, und weiß ganz genau, dass die Chaosgötter ihm das übel nehmen. Denn sie sehen natürlich, was er leistet. Sie sehen, dass er für das Chaos streitet, also geben sie ihm natürlich Hilfe. Gleichzeitig bringen sie aber seine Anhänger durcheinander. Sorgen dafür, dass seine Heere manchmal nicht richtig funktionieren, denn sie wollen auch nicht, dass er ohne ihre komplette Hilfe siegt, und vor allem wollen sie nicht, dass er nur einem einzigen Chaosgott die Loyalität schwört und dann beispielsweise nur für Zinch Terra erobert. Also blickt er auf ein ständig nicht komplett organisiertes Heer, aus der Natur des Chaos selbst herausgeboren und aufgrund der ständigen Einmischungen, die das große Spiel eben mit sich bringen. Und all das ist anstrengend, und während er darüber nachdenkt, spürt er, wie die Wut noch ein kleines bisschen mehr steigt, und fast als würden die Orakel ihren Herrn beruhigen wollen, zeigen sie ihm die nächste Vision. Er sieht seinen Kampf gegen Marneus Kalgar, den Chaptermaster der Ultramarines auf Vigilus, und einen Moment lang ist er glücklich, weil es ein guter Kampf war. Aber dann weiß er schon wieder, dass es nichts weiter ist als eben der Versuch, ihm zu schmeicheln, ihn zu beruhigen. Und außerdem wird er daran erinnert, wie er die Geist der Rachsucht verloren hat. Wird daran erinnert, in welchem Zustand sein Schiff ist, dass sie immer noch repariert werden muss, dass es immer noch Teile des Schiffes gibt, die nicht mehr einsetzbar sind, weil sie einfach derartig stark beschädigt war. Und so verwischt er mit einer wütenden Handbewegung diese Vision und fühlt sich, ja, auf den Arm genommen, kann man eigentlich fast sagen, hat das Gefühl, dass sie ihn nicht ernst genug nehmen, wo doch sein Weg eigentlich der schwerste ist, denn er ist ein alleiniger Kämpfer in den Reihen des Chaos, jemand, der, weil er den dunklen Göttern nicht so folgt, wie sie es von ihm wünschen, ganz andere Steine in den Weg gelegt bekommt als der durchschnittliche Chaos-Champion. Und er will, dass sie begreifen, welches Opfer er für ihre Sache eigentlich bringt, aber das tun weder seine Anhänger noch die Orakel, von denen er antworten möchte. Und so lässt er sich die nächsten Bilder zeigen. Er sieht Zeichen für die Necrons, für den Silent King, sieht die alten und neuen Siege und Niederlagen von sich selbst, dem Chaos oder anderen großen Figuren des Chaos, und schließlich hat er genug und fordert sie dazu auf, ihm endlich die Diener des Imperators selbst zu zeigen. Und dann sieht er sie, die Armeen des Imperiums, wie sie über Welten schreiten, wie sie Chaos-Anhänger vernichten, wie sie auf alten Festungen versuchen, irgendetwas zu verteidigen, das eigentlich überhaupt keinen Wert mehr hat. Und die Wut wird durch Abscheu ersetzt. Sie sind nichts weiter als blinde, dumme Sklaven einer Leiche auf einem goldenen Thron, die an etwas glauben, das überhaupt nicht mehr existiert, eingewickelt in Lügen, die das Chaos doch längst abgestreift hat und die einfach nicht sehen, was die Wahrheit ist. Und gerade als er darüber noch irgendetwas sehen möchte, tritt verzerrtes Licht in den Raum, die Bilder werden verdreht, zeigen nichts mehr wirklich genau, und dann trifft ihn Wut und Panik, als hätte ihn jemand einmal fest ins Gesicht geschlagen, und alles um ihn herum versinkt in die Art von Chaos, die auch er nicht möchte. Die Körper der Orakel winden sich in einer Art von Schmerz, die sie eigentlich nicht spüren können sollten. Grünes Licht geht von ihren Körpern aus und flutet in den Raum. Das gerade noch rot leuchtende Oktagramm erlischt einfach, und die eigentlich geheim im schwarzen Stein angebrachten Schutzrunen beginnen nun zu glühen, als würden sie versuchen, irgendetwas aus dem Raum fernzuhalten. Abaddon ist auf der Stelle kampfbereit, blickt hektisch durch die Kammer, sucht nach dem unsichtbaren Gegner, den er einfach nicht greifen kann, und beginnt schließlich aus der Kammer zurückzuweichen, getrieben von den Emotionen Wut, Panik und Hass, die irgendjemand, irgendetwas wie eine Waffe, wie eine Peitsche gegen ihn führt, und ist begleitet von den tonlosen Schreien der Orakel. Er taumelt auf den Gang und wird dort von seiner Leibwache und Falcus Kyber aufgefunden, die ihn ja fast schon panisch für die Verhältnisse der Black Legion fragen, was gerade passiert. Er teilt ihnen mit, dass das Orakel selbst von irgendetwas gestört wurde, das derartig mächtig ist, dass sie nur noch eine einzige Möglichkeit haben, nämlich die direkte Vernichtung der Orakel, um dafür zu sorgen, dass dem Schiff weiter nichts passiert. Kyber hat nur keine guten Nachrichten für Abaddon, denn es gibt kein auf das Orakel konzentriertes Problem auf dem Schiff, sondern die gesamte, ja, die vollständige Geist der Rachsucht scheint von dem, was hier passiert, eingenommen worden zu sein. Abaddon schaltet seinen Ringkragen-Vox wieder ein, um sich die Funksprüche anzuhören, die er natürlich, als er mit den Orakeln gesprochen hat, nicht hören wollte, und muss sehen, dass Falcus recht hat. Offensichtlich kommt es zu Beschädigungen überall innerhalb des Schiffes. Es dringt Panik durch den Vox, weil die Chaos-Anhänger nicht wissen, wie sie mit dem, was ihnen passiert, umgehen sollen. Die Geräte beginnen ein Eigenleben zu entwickeln, das man nicht aufhalten kann. Und niemand findet die Quelle dieser Störung, egal wie sehr sie versuchen, diese aufzutreiben. Abaddon wartet nicht besonders lang, sondern setzt sich auf der Stelle in Bewegung und beginnt, das Schiff zu untersuchen. Er vertraut darauf, dass seine Black Legion schon weiß, was sie zur Verteidigung gegen einen wie auch immer gearteten Eindringling tun müssen. Und er weiß auch, dass sie genau wissen, dass er das von ihnen erwartet und was auf sie wartet, sollten sie ihn enttäuschen. Und je weiter er nun also unter der Begleitung von Falkes in sein eigenes Schiff vordringt, muss er sehen, dass das, was in den Funksprüchen passiert ist, tatsächlich nicht die Übertreibung hilfloser Idioten war, sondern das ganze Schiff ein Problem hat. Die Lumen, auf die er blickt, zeigen verdrehte Muster, die, wenn er versucht, genau hinzublicken, um zu verstehen, was sie ihm zu zeigen versuchen, schon wieder fort sind. Er blickt auf mutierte, biomechanische Auswüchse innerhalb des Schiffes und dann das wohl auffälligste. Fäden aus Silber und Messing, die sich durch das ganze Schiff zu bohren scheinen, immer mehr und mehr und immer länger werden, denen kleine Metallnadeln folgen, die perfekte Zahnräder bilden, wenn sie genug Platz haben, um auszufächern. Und nichts davon scheint wirklich Sinn zu ergeben. Nichts wirkt wirklich wie ein Angriff, den er gewohnt ist, aber es wirkt gleichzeitig eben doch auch, als würde jemand versuchen, die Geist der Rachsucht zu übernehmen. Und schließlich kommt Gott sei Dank ein Funkspruch von Lord Xorphus, seinem größten Hexer, der ihm mitteilt, dass das Zentrum des Phänomens offensichtlich gefunden wurde. Ist es ein Angriff auf das Schiff durch reine Zauberei? Abaddon denkt darüber nur einen kurzen Moment nach und dann macht er sich wieder auf den Weg, denn er tut nun das, was er am besten kann, das Problem finden und es dann auslöschen und vielleicht noch denjenigen dafür bestrafen, der schuld daran ist, denn irgendjemand muss es ja über ihn und die Geisterrachsucht gebracht haben. Und so trifft er auf den Hexer und die Seinen am Reservesensorium. Abaddon betritt es einfach, wo diese fast schon ängstlich davor gewartet haben, nicht sicher, was auf sie in diesem Raum warten wird. Und er blickt auf eine der Kammern, die wohl am stärksten von allen Punkten des Schiffes selbst beschädigt waren. Und er erkennt sehr, sehr schnell, dass dies wohl auch der Grund gewesen sein muss, warum die Magi, die er dort sieht, ein Ritual ausgeführt haben, das ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung erfolgt ist und das ganz offensichtlich furchtbar schiefgegangen ist. Er lässt den Blick schweifen und sieht komplexe Runenvorrichtungen, die jemand in die Deckenplatten geätzt hatte, die einen recht kunstvollen Beschwörungskreis bildeten, der allerdings völlig nutzlos gewesen scheint. Er sieht eine kunstvoll verzierte Messingsäule, sieht, dass irgendjemand, wahrscheinlich die Magi, daran Weihrauchfässer angebracht hatten, fetische und archaisch scheinende Maschinenteile. Und das wohl Wichtigste, das Kernstück der Beschwörung, ein schwerer Datenband, der auf der Messingsäule liegt und dessen Seiten immer noch derartig statisch aufgeladen sind, dass sie silbern glänzen. In der Mitte des Beschwörungskreises selbst aber ist nun das, wonach er eigentlich gesucht hat, die Quelle des Problems. Er blickt auf eine Masse der Silber- und Messingfäden, die aussehen wie Ranken oder ein bisschen mehr wie Tentakeln eines Dämons. Und der Kreis, der sie eigentlich eindämmen sollte, hat nun, wie gesagt, vollständig versagt. Er kann nichts davor schützen. Sie wachsen einfach über ihn hinaus, als hätte ihn nie irgendjemand gezogen. Und Abaddon lässt den Blick nun weiter schweifen und blickt auf die Urheber, die ihn mit wachsendem Entsetzen anblicken. Die verdrehten Tech-Adepten, die bei der Beschwörung geholfen haben, fallen direkt auf die Knie, als sie den Vernichter sehen und winseln um Gnade, wissen sie doch, was vermutlich auf sie wartet, während einer der Magi, der besser gekleidet ist als alle anderen, noch irgendetwas an Mut zusammensucht und versucht sich zu erklären, denn was sie wollten, war etwas Gutes. Sie hatten gehofft, durch diese Beschwörung das Schiff schneller zu reparieren, sie wieder in den alten Zustand zurückzuversetzen, als solle es eine Überraschung, ein Geschenk für den Vernichter selbst sein. Abaddon blickt sie mit Abscheu an und fragt Xorphas, was all dies eigentlich soll, was sie genau hier getan haben. Und der Hexer ist ein bisschen faszinierter, als Abaddon das eigentlich gerne sehen möchte, teilt ihm aber mit, dass auch er nicht versteht, was hier passiert, weil das etwas ist, was ihm völlig neu und fremd ist. Aber die Magi haben zumindest in einer Sache recht behalten. Diese Metallfadenwürmer scheinen das Schiff wirklich zu reparieren. Ja, es fühlt sich wie eine Übernahme an, aber wenn sie sich die Kammer anblicken, dann sieht sie besser aus, als sie zuvor gewesen ist. Abaddon allerdings ist nicht beeindruckt und befiehlt Kaiba, dass die gesamte Truppe festgenommen und in eine der Folterkammern gebracht werden soll. Zum einen will er ganz genau wissen, woher der Datenband stammt und was sie hier genau getan haben, und zum anderen will er sie einfach bestraft wissen, weil sie etwas derartiges ohne sein Wissen getan haben. Er geht wieder, bevor Kaiba sich auch nur in Bewegung setzen kann, während Xorphas das Buch nimmt und im Laufen beginnt, in dem Datenband zu lesen, um zu verstehen, was hier passiert ist. Und sie beide folgen nun dem, wohin die Fäden offensichtlich ganz gezielt zu wandern scheinen, nämlich zur Brücke selbst. Und dort treffen sie beide auf einen weiteren, durch und durch einzigartigen Anblick. Denn die Ranken, die Tentakeln aus Draht sind dort mittlerweile überall. An manchen Stellen ist das Metall geschmolzen und fließt in die Apparaturen hinein. In jedem einzelnen System der Brücke sieht man, wie knisternde Energie sich den Weg nach oben sucht, und die Fäden selbst bilden ein einziges gigantisches Spinnennetz, das über allem zu liegen scheint. Und gerade als Abaddon und sein Hexer den Raum betreten, sind die mit den Maschinen verwobenen Besatzungsheloten dabei, sich zuckend aus ihren Maschinen, in die man sie einst gefesselt hat, zu erheben. Blut fließt über die Apparaturen, während sie versuchen, sich verkrampft, kaum noch wirklich echte lebende Kreaturen auf diese Masse aus Metall zuzubewegen, um sich darauf zu stürzen, als würden sie verhindern wollen, dass etwas davon übernommen wird, und die Stränge greifen nach den Heloten und reißen das, was von ihren Leibern noch übrig ist, vollständig in Fetzen, zusammen mit den angebrachten technischen Verbesserungen, und nun ist nicht nur geschmolzenes Metall und diese Fäden überall, sondern auch das Blut und die Eingeweide der Heloten. Abaddon sieht sich das an und kommt zu der Erkenntnis, dass Angriff nun die einzig sinnvolle Lösung ist. Er muss dieses Ding auf seiner Brücke zerschlagen, aber irgendetwas tief in ihm hält ihn davon ab. Ob es später das Wissen darüber sein wird, dass das Schicksal sich zu ihm gewendet hat, oder ob er eigentlich nur noch darauf wartet, bis das Wesen, was hier versucht einzudringen, sich ganz materialisiert hat, damit er der Gewalt, der er so lange nicht frönen konnte, endlich ein richtiges Ziel geben kann. Das weiß Abaddon später nicht einmal mehr selbst. Und dann entscheidet das Schicksal und jemand anderes für ihn. Er hört durch die Voxgitter ein statisches Rauschen, Brüllen, abgehackte Binärsprache. Die Voxkanäle überschneiden sich. Es ist eine Kakophonie, die wie eine Beschwörung klingt. Und dann bricht die Masse aus Blut, Energie und Metall mit einem Mal in sich zusammen. Grelles Licht erfüllt die Brücke und eine Gestalt tritt aus der Mitte heraus. Etwas aus lebendigem Metall, überzogen von geschmolzenem Stahl und Eisen, umgeben von Dampfschwaden und Energiefetzen, und dann setzt sich ein erster gespaltener Huf auf die Brücke, dann folgt ein zweiter und Abaddon blickt in große brennende Augen, und jemand, den er noch nicht kennt, hat sich in sein Leben begeben, Vashtor der Archifane, und er ist gekommen, um ihm ein Angebot zu machen, das Abaddon eigentlich nicht ablehnen kann. Die Möglichkeit hierzu hat Vashtor sich auf eine Art und Weise erschlichen, die Abaddon vermutlich wenig begeistert zurücklassen wird und würde. Aber vielleicht erfährt er auch schlicht und ergreifend nie davon, denn der Versuch Vashtors, sich Abaddon zu offenbaren, beginnt bereits Monate zuvor, als ein Angriff des Warpschmieds Vax gegen das Datenheiligtum des Adeptus Mechanicus auf Pergamatros vorgenommen wurde. Pergamatros selbst ist ein künstlicher Mond, der einen Gasriesen umkreist, der von Magi der Fabrikwelt Goralech betrieben wird. Diese Magi stehen unter der Schirmherrschaft einer Kabale von Inquisitoren des Ordo Maleus und wenig überraschend ist auf diesem Mond die absolut strengste Geheimhaltung erforderlich und wird auch eingefordert, denn man erforscht dort die dunkelsten aller Lehren, um den Feind besser verstehen zu können. Die tiefliegenden Gewölbe des künstlichen Mondes wurden einzig und alleine geschaffen, um die gefährlichen Daten von Goralech selbst zu speichern, und der Mond ist deswegen derartig ausgestaltet, dass er so versteckt ist, dass er eigentlich kaum auffindbar sein dürfte, außer irgendjemand weiß ganz genau, wo er ist. Dass er natürlich existierte, dass so etwas vom Imperium Erbautes existierte, das war dem Chaos natürlich bewusst, und so versuchte man über lange Zeit die Sicherheitsvorkehrungen des Mondes so anzugreifen, dass er gezwungen wäre, sich zu offenbaren. Wer diesen Angriff tatsächlich begann, wie der Warpschmied selbst es schaffte, dorthin einzudringen und mit Energieschüben, die sich unbemerkt durch die Leitungen in den tiefsten Versorgungstunneln arbeiteten, um dort erste Schäden anzurichten, das lässt sich nicht mehr ganz nachvollziehen. Was sich aber noch nachvollziehen lässt, sind die Ereignisse, die schließlich dazu führen, dass der künstliche Mond in die Hände des Chaos fällt. Es beginnt eben, wie gesagt, mit den Energieschüben, die unbemerkt durch die Leitungen pulsieren, dort in den tiefsten Versorgungstunneln, wo niemand merkt, dass eine Plastikummantelung eines Kabels zu schmelzen beginnt, dass Drähte freigelegt werden, die nicht freigelegt werden sollten, und dass genau dieser Schaden sich immer weiter und weiter frisst. Man bemerkt zwar, dass ein Servitor, der auf eben diesen Wartungsalarm, der nun doch irgendwann ausgelöst wird, reagieren sollte, ebenfalls von derartigen Dingen stark beschädigt wird, entscheidet aber, dass es nicht so schlimm ist, dass man ihn nicht noch ein paar Tage arbeiten lassen kann, was dann dazu führt, dass der Servitor, als er die Wartungsklappe öffnet, um etwas an den Drähten zu tun, derartig falsch reagiert, dass durch einen in ihm geplanten Defekt die Kühlmittelleitung platzt. Nun bricht das Kühlmittel aus der Leitung heraus. Es flutet nicht nur den Servitor, sondern auch die Drähte, und die Antriebskraft selbst setzt den Servitor in Brand und springt auf diese Leitung über, und das ist der Moment, in dem alles zu brennen beginnt. Das Fleisch des Servitors so schmilzt, dass es die Wartungsklappe blockiert, und von nun an kostet es das Team des Mondes kostbare Zeit. Denn nicht nur dauert es insgesamt 11 Minuten, bis ein Notfallteam kommt, um sich das Problem vor Ort anzusehen, sondern man braucht auch weitere 4 Minuten, um das, was vom Servitor übrig geblieben und angeschmolzen ist, von der Wartungsklappe wegzuschneiden. Und dann muss man erkennen, dass es jetzt schon zu spät ist, denn die Überlastung, die durch den Brand und die durch das komplette System laufende Überspannung ausgelöst wurde, hat derartig starken Schaden angerichtet, dass man weitaus größere Wartungsarbeiten vornehmen muss. Und fast als hätte es die Welt so gewollt, haben die Auspex-Blenden, die dafür sorgen, dass der Mond nicht von einfachen Geräten erfasst werden kann, einen derartig großen Wartungsschaden gemeldet, dass man sie abschalten und reparieren musste. Dies sorgt dafür, dass das Schutzsystem des Mondes nicht mehr funktioniert. Der riesige Stromstoß, der zu Überladungen führt, überall dort, wo er ankommt, jagt also weiter und ungebremst durch die Anlage und legt jeden einzelnen geweihten Schaltkreis lahm, den er passiert. Die komplette primäre Rückfallebene wird dadurch ausgeschaltet und der leitende Magi schafft es zwar noch, den sekundären Schaltkreis zu aktivieren, braucht dafür aber weitere 5 Minuten, bis der Planet wieder vollständig verborgen ist, also sieht man fast 20 Minuten lang den Mond, den eigentlich niemand sehen sollte. Und natürlich sind genau in diesem Moment die Auguren des Kriegsschiffes reuelos, das die Black Legion in diese Region gesteuert hat, genau darauf gerichtet worden, da die Heloten auf der Brücke Signale aufgefangen haben, die für sie neu und spannend waren. Und damit kann die reuelos eine perfekte Erfassung des Standortes des Mondes vornehmen und gleichzeitig derartige Scans durchführen, dass ihnen klar wird, wie der Mond und seine Verteidigungsanlagen beschaffen sind. Und sie verstehen auch, welche Fülle von Daten man dort ernten könnte, und ist begeistert. Denn natürlich ist das genau die Art von Ziel, auf die Vasc immer wartet. Und er erkennt zwar schnell, dass nach der Ausspähung klar ist, dass dies kein leichtes Ziel sein wird. Es existieren immer noch Schilde, durch die man brechen muss. Die Panzerungen sind beeindruckt. Außerdem ist der ganze Planet von Skitari-Truppen und Reaver-Kampftitanen voll, die natürlich bereit sind, jede Unze Wissen dieses Planetens zu verteidigen. Aber Vasc hat einen großen Vorteil. Er hat alles ausgelesen. Er kann die Streitmacht der Black Legion auf genau das anpassen, was dort auf ihn wartet. Und so greift der Warpschmied, ohne mit der Wimper zu zucken, an. Und die Schlacht ist tatsächlich äußerst schnell vorbei. Denn während die Maschinen angreifen, die das Chaos auf den Mond sendet, während die Black Legion und die Killteams jeden Widerstand auslöschen, schafft man es eben auch an anderen Stellen derartig mühelos einzudringen, dass die Skitari teilweise derartig kalt überrascht werden, dass es eigentlich kein Kampf mehr ist, sondern einfach nur noch ein Gemetzel. Und während all dies passiert, macht sich eine einzelne Gestalt zu einem eigenen Abenteuer auf, der Magos Minor Jurek. Dieser ist mit einem Mal in einem lang ungenutzten Datengewölbe eingesperrt, woran er eigentlich selbst schuld ist, denn er hat eine Warp-Signatur aufgefangen, eine, die scheinbar nur er selbst spürt und nicht die anderen Magi, die ebenfalls mit ihm unterwegs sind, die man eigentlich losgeschickt hatte, um alles zu erkunden und alles zu finden, was es lohnenswert wäre, an die Reue loszubringen. Dass er sich selbst auf den Weg macht, um etwas zu verfolgen, ist eigentlich wieder der Befehle, aber es ist so spannend, dass Jurek sich eben, wie gesagt, auf den Weg macht und dann schließen sich die Tore des Datengewölbe hinter ihm. Er spürt und hört vor allem, wie die Tötungsservitoren, die auf ihn hätten aufpassen sollen, versuchen, ihn zu befreien, und er denkt sich, nun ja, nun hat er Zeit, hier ist keine ernsthafte Gefahr, also warum sich nicht ein bisschen umblicken? Und sehr schnell findet er einen nicht mehr genutzten Lagerschrein oder besser einen vergessenen, von Staub überzogenen Lagerschrein, der mit Runenschutzzaubern überzogen ist. Jurek ist neugierig, denn das ist es, was Magier vermutlich immer ausmacht, egal welchem Herrn sie dienen, und so löst er diese Runenschutzzauber natürlich und öffnet die Kiste, denn was soll schon Schlimmes passieren? Und tatsächlich wird seine Neugierde belohnt. Er findet einen barocken Datenband, der riesig ist und großes Wissen verheißt, und so löst er ohne zu zögern die darin angebrachten Versiegelungen, um ihn zu lesen. Als er ihn jedoch aufschlägt, spürt er, wie all seine augmentischen Sinne mit einem Mal von statischen Stimmen erfasst werden, die ihm allesamt ein und dasselbe versprechen. Macht und Wissen auf eine Art und Weise, wie er es nie zuvor gekannt hat und wie es ihm niemals mehr irgendjemand wird bieten können. Jurek hört auf diese Stimmen und weiß, dass er bald, wenn sie auf die Geister Rachsucht zurückgekehrt sein werden, nur einer von vielen sein wird. Einfach nur ein kleines Rädchen im Getriebe, das man dazu anpeitscht, die Reparaturen schneller vorwärts zu bringen. Wenn er aber dieses Buch entschlüsseln kann und dann eine echte Demonstration seiner neu gewonnenen Macht Abaddon, dem Vernichter, selbst zeigen kann, dann wird er in der Gunst des Vernichters so weit aufsteigen, dass er etwas Besonderes, jemand Großes und Neues werden kann. Und dann nimmt er eben dieses Buch und schmuggelt es vom Mond auf das Schiff, um dann in einer Kammer ein Ritual durchzuführen, das viel zu groß für ihn ist und von dem er nicht begreift, was er dort tut, nämlich Vashtor beschwören, was der Plan von Vashtor selbst immer war. Und wer ist nun Vashtor der Archifane? Ein Name wie ein Donnerhall innerhalb der Reihen des Chaos. Ein Dämonischer Halbgott, sagt man. Jemand, zu dem Erfinder, Ingenieure und Wissenschaftler beten, die sich von jeglicher Moral abgewendet haben. Er steht dafür, dass Neugierde und Innovation immer weiter vorwärts getrieben werden muss, aber ohne dass man sich dabei bremsen lässt durch so etwas wie Moral und Ethik, die einen davon abhält, die wirklich großen Errungenschaften in die Welt zu tragen. Denn die Natur muss aus der Sicht Waschtors heraus verstanden und dann unterworfen werden. Und sein Ziel selbst ist eine vollständige technologische Apotheose. Das weiß man. Was man nicht wirklich weiß, ist, wer er ist, wer er war, woher er nun stammt. Denn er taucht nicht wirklich oft auf. Und wenn er das tut, dann blickt man einer technodämonischen Albtraumgestalt ins Gesicht, von der man weiß, dass ihr Erscheinen eigentlich nur von Katastrophen kündet, die nun über die Menschen, Dämonen oder Welten hineinbricht, auf die er seine Augen gerichtet hat. Einige erzählen, dass er inmitten eines uralten, galaxisweiten Krieges entstanden sei, in der das technologische Wettrüsten ihn selbst ins Leben gerufen hat, während andere sagen, er wurde im Warp geboren während der Schrecken des dunklen Zeitalters der Technologie, oder aber er war zu dem Zeitpunkt längst schon da und ist derjenige, der dieses Zeitalter ausgelöst und derartig vorangetrieben hat, dass es so widerwärtig wurde, dass man eigentlich nicht mehr darüber sprechen kann. Was ganz sicher ist, ist, dass er weder ein Dämonenprinz ist, noch eine Wesenheit, die einer der vier Chaosgötter selbst geschmiedet hat. Er hat sein eigenes Spielfeld, seinen eigenen Krieg, seine eigenen Interessen und seine ganz eigene dezidierte Rolle im Warp, denn er ist der sogenannte Meister der Seelenschmieden. Und in diesen Schmieden wirkt und, ja, erfindet er, bietet Pakte an für jene, die mehr werden wollen, als sie sind. Denn so kann man sterbliche Seelen gegen eine eigene Wandlung eintauschen und man wird zu etwas, das halb Maschine, halb Dämon ist, kann aber auch einen Pakt mit Waschtor selbst eingehen, um in seine Dienste zu treten, oder man wird, weil man den Vertrag gebrochen hat, in seine Dienste gezwungen. Und dann zwingt einen Waschtor in eine Verschmelzung mit einer seiner unheiligen Maschinen selbst. Man wird sein Diener, sein Soldat, Teil seiner Armee und trägt immer ein Kennzeichen des eigenen Sklaventums. Man hat entweder Fesseln an der Hand, am Hals oder wurde in rituelle Ketten geschlagen, bei denen jeder ganz genau weiß, dass sie eine Knechtschaft symbolisieren. Waschtor dabei ist ganz Chaos unüblich, allerdings niemand, der lügt und betrügt, um ein Individuum in einen derartigen Pakt und Knechtschaft zu zwingen. Seine Verträge sind immer eindeutig. Es gibt keinen doppelten Boden, keine versteckten Paragraphen, die sich erst sehr viel später auftun, sondern Waschtor verlässt sich darauf, dass der Charakter und das Wesen der Dämonen schon dafür sorgen wird, dass sie sich immer tiefer in die Seelenschuld mit ihm selbst treiben. Denn immer dann, wenn sie eine Niederlage erleiden, wenn sie einen seiner Aufträge nicht ausführen können, wird ihre Seelenschuld größer. Und dadurch, dass sie arrogant sind und keinem einzigen Kampf aus dem Weg gehen können, suchen sie sich natürlich Kämpfe, die sie nicht bestehen können. Und dann sind sie ein Jahr, ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert länger in seinen Diensten. Die meisten entkommen diesem Pakt nie. Es gibt wirklich nur einige wenige, die sich rühmen können, Teil seiner Armee gewesen zu sein und nun wieder ihr eigener Herr sein zu können. Die dunklen Götter sind natürlich nicht besonders begeistert von jemandem, der sich ihnen nicht direkt anschließen will, aber sie lassen ihn Teil des großen Spiels sein, weil er ihr Waffenhändler ist, weil seine Gefolgschaft viel zu kostbar ist, als dass man sie aufs Spiel setzen könnte oder dafür sorgen, dass er in die Arme eines einzigen Gottes getrieben werden könnte, denn man will ja nicht, dass Slaanesh alleine über die Seelenschmieden gebietet. Und neben diesem Stand, den er sich erarbeitet hat, ist er aber selbst auch unwahrscheinlich mächtig geworden, seitdem er existiert. Er kann die Mechanismen der Realität nach seinem Willen formen, ist umgeben von Blitzen und Maschinen, über die er mit einem einzigen Gedanken befehligen kann. Ein, ja, Halbgott der Technologie, ein Gott des geordneten Bösen, der so unaufhaltsam und minutiös wie ein Zahnrad selbst agiert, das er in seine Dutzenden, Tausenden von Dämonenmaschinen eingebaut hat. Und dieser steht nun Abaddon gegenüber, und Abaddon hat wenig überraschend Fragen. Er will wissen, wer Vashtor ist, will wissen, wem er dient und will vor allem wissen, warum er aus Versehen auf sein Schiff beschworen wurde. Und Abaddon blickt auf einen Dämon und erwartet nun eigentlich das, was Chaosdämonen ihm immer geben. Ausreden und Lügen, und ist dann fast überrascht, dass er mit Ehrlichkeit konfrontiert wird, auch wenn sie offensichtlich sehr oberflächlich ist. Vashtor stellt sich als der Herrscher der Seelenschmiede vor, verkündet, dass er kein Diener irgendeines Gottes ist und das mit einer derartigen Überzeugung, dass Abaddon zumindest einen Funken von sich selbst in ihm erkennen kann und er die Waffe ein klein wenig senkt. Das gibt Vashtor die Zeit zu erklären, dass alles, was auf der Geist der Rachsucht gerade passiert, sein Geschenk und nicht der Versuch einer Übernahme ist. Sicher, er begreift, dass Abaddon das Gefühl hat, dass hier jemand sein Schiff stehlen möchte, aber er meint all das hier gut. Er möchte dieses Schiff wieder in den alten Glanz zurückbringen und natürlich gibt er auch zu, dass er jederzeit in der Lage wäre, das Schiff gegen seinen Herrn selbst zu wenden. Das will er aber eben nicht. Abaddon glaubt ihm in den ersten Sekunden nicht, hört dann aber aus den Vox-Kanälen tatsächlich die Bestätigung der Worte des Dämon. Denn die Fäden beginnen ernsthaft, wenn sie den Punkt gefunden haben, zu dem sie offensichtlich wollten, dieses Schiff zu reparieren. An manchen Stellen haben sich dämonische Entitäten aufgelöst oder wurden hinausgedrängt und vernichtet, aber diese dämonischen Teile, diese dämonischen Maschinen, Bestandteile wurden durch etwas Neues, Besseres ersetzt, das sich makellos einfügt und dem Schiff einen ganz neuen eigenen Glanz verleiht. Abaddon hört all das und gibt dennoch den Befehl heraus, dass man das Schiff absuchen soll und wenn nur ein Funken Verrat gefunden wird, soll man darauf mit all der Härte reagieren, zu der die Black Legion in der Lage ist, denn natürlich bleibt er weiterhin misstrauisch, er hätte nicht all das überlebt, was er überlebt hat, wäre nicht an diesem Punkt in seinem Leben gekommen, hätte er jedem, der ihm schöne Worte gibt, ohne mit der Wimper zu zucken, vertraut. Vashtor nickt, versteht, was passiert, hätte wohl selbst genauso gehandelt und erklärt, dass der Magos Minor, den er benutzt hat, zusammen mit seinen Kultisten nur ein winziges Rädchen in seinem großen Plan ist, er, der die Mechanismen der Realität beherrscht und das ist der falsche Satz, denn Abaddon hört nun nur jemanden, der mit seiner Macht prahlt und vermutet, dass Vashtor das möchte, was immer irgendetwas Gottgleiches von ihm möchte, dass er das Knie beugt und er verkündet, dass er 10.000 Jahre vor niemandem das Knie gebeugt hat und er wird es nun auch nicht tun, gibt ihm direkt einen Schandnamen, etwas, das Vashtor tatsächlich amüsiert und dann versucht er es noch einmal zu erklären, verkündet, dass er nicht hier ist, um ihn zu betrügen, nicht hier ist, um ihn in eine Knechtschaft zu zwingen, sondern er will Abaddon als Verbündeten auf Augenhöhe, will ihm etwas liefern, das für sie beide vorteilhaft ist, denn Abaddon sucht auch etwas, das Vashtor für sich selbst braucht und nutzen möchte. Denn er hat in Erfahrung gebracht, dass Abaddon nach Fragmenten sucht, die zu einer Überlieferung führen werden, die ihn zu einer Waffe bringen sollen, die das Schicksal der Galaxis selbst verändern kann. Vashtor sucht ebenfalls nach dieser Waffe und verkündet, dass die Gelehrten Abaddons bereits alles gefunden haben, sie verstehen nur das, was sie gefunden haben, nicht, und um ihm genau das zu beweisen, beginnen die Bildschirme und Anzeigen auf der Brücke nun zu flackern und alle zeigen das gleiche Bild, zeigen den gleichen Text, der eben eine Prophezeiung zeigt und abbildet, die mit den Sätzen beginnt: In meinen Träumen brennt der Himmel. Die Sterne leuchten hell genug, um die Dunkelheit um mich herum zu verdrängen. Und diese Sätze beginnen und sie laufen weiter und weiter, während Vashtor Abaddon mitteilt, dass genau das es ist, wonach er gesucht hat. Dass Vashtor allerdings derjenige ist, der versteht, was diese kryptische Prophezeiung ihm sagen möchte. Und nur wenn sie beide nun ihre Armeen miteinander verbünden, können sie ein Ergebnis erreichen, das ihnen beiden zum Vorteil gereichen wird und das ihnen beiden geben wird, was sie möchten. Abaddons Misstrauen steigt erneut ins Unermessliche, aber Vashtor spricht einfach weiter. und offenbart all das, was er sich wünscht. Er teilt aber dann mit, dass er gerne ein echter Gott sein möchte. Er sieht sich selbst als derjenige, der zum fünften Chaosgott aufsteigen sollte. Und das geht eben nur, wenn er diese Prophezeiung erfüllt. Und ganz gleich, wie lange Abadons Krieg dauern soll, egal wie lang er brauchen wird, um Terra und den Leichenimperator zu vernichten, er wird innerhalb dieses Bündnisses seine Unterstützung für genau das bekommen, wenn er nur das bekommt, was er braucht, um zum fünften Chaosgott zu werden. Abaddon ist immer noch misstrauisch, ist wenig überzeugt von dem, was ihm erzählt wird. Und Vashtor drängt ihn nun dazu, ihm einfach zumindest so weit zu vertrauen, dass sie einen gemeinsamen Schritt miteinander gehen können. Er teilt ihm mit, dass er eine Armee von Dämonen und Black Legion aufstellen soll und ihm nach Magdalor folgen soll, denn dort kann er ihm den Wert dieser Allianz zeigen. Dort werden sie das nächste Fragment des Schlüssels finden, was auch immer das bedeuten mag. Und Abaddon überlegt einen Moment, und dann schlägt er ein, denn im absoluten Notfall bringt er Vashtor einfach um, wenn dieser lügt. Im besten Fall hat er eine Allianz, die ihn vorwärts bringt und vor allem kann er endlich irgendetwas töten. Und irgendetwas ist nicht einfach nur ein kleiner imperialer Ausläufer auf Magdalor oder ein Stamm, den man niedermachen könnte, sondern Magdalor ist seit nicht ganz geraumer Zeit der neue Heimatplanet eines Ordens von Space Marines, nämlich den Iron Angels. Diese hatten den Planeten erobert, nachdem ihre Heimatwelt durch eine Katastrophe zerstört wurde. Eine Katastrophe, die derartig weitläufig war, dass ein Großteil der Ordensführung in ihr starb, die Aufzeichnungen des Ordens und seiner Geschichte fast vollständig verloren gingen und nur einige wenige Reliquien gerettet werden konnten, von denen sie zum heutigen Tag nicht mehr ganz genau wissen, was man eigentlich mit ihnen anfangen soll. Die Identität der Iron Angels wurde also fast nahezu vollständig ausgelöscht. Ihnen ist nicht mehr bewusst, welcher Gründerorden eigentlich derjenige ist, von dem sie abstammen, aber was sie sich bewahrt haben, bis zu einem Punkt, der an Wahnsinn grenzt, ist ihr eigenes Pflichtbewusstsein. Und in genau diesem Pflichtbewusstsein höhlten sie den höchsten Berggipfel Magdalors aus und errichteten darin eine neue Ordensfestung, die sogenannte Engelskrone. Und in die tiefsten aller Keller, die sie in den Planeten hineinbohren konnte, verbrachten sie alles, was von ihrem alten Heimatplaneten gerettet werden konnte, und versprachen sich, dass nur bei allergrößter Gefahr diese Reliquien wieder nach oben gebracht werden würden. Sie errichteten und gaben sich selbst einen strengen Verhaltenskodex, der eher problematisch ist, aber sie zumindest so weit am Leben erhalten hat. Eine der Doktrinen ist beispielsweise das Verbot des Rückzuges, selbst wenn sie sich ihrer möglichen Vernichtung gegenübersehen, und das in Verbindung mit dem Unglück, das die Iron Angels offensichtlich immer weiter verfolgt, sorgt dafür, dass sie heute ein geschwächter Orden sind, denn ihre Gensaat schrumpft, die Stammesbevölkerung des Planeten, aus dem sie sich rekrutieren, wird immer kleiner, denn es sind Krankheiten, die durch die Bevölkerung ziehen und psionische Mutationen, die dafür sorgen, dass aus ihnen keine neuen Space Marines gemacht werden können. Und nun tritt auch noch Abaddon in ihr Leben. Sie sind aber trotz allem kein einfacher Gegner, denn sie mögen geschwächt sein, aber sie sind hartnäckig, fanatisch, bereit, den Willen des Imperators auch hier zu verteidigen, und sie besitzen immer noch eine erstaunlich große Raumflotte, die sie dann natürlich zur Verteidigung ausschicken, als sie begreifen, dass das Chaos selbst sie angreift. Der Himmel des Planeten beginnt zu brennen, als die Kriegsschiffe beider Fraktionen aufeinandertreffen, und der Orden selbst macht sich auf dem Boden innerhalb der Ordensfestung dazu bereit, ihr Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Astropaten des Ordens rufen in die Leere hinein um Hilfe. Eigentlich weiß jeder Iron Angel, dass dies eigentlich umsonst ist, denn entweder wird sie niemand hören, weil niemand den Funkspruch auffängt, oder aber sie werden zu spät kommen. Aber man weiß schließlich nie, und in Kriegen wie diesen muss man alles versuchen, wozu man in der Lage ist. Abaddon bricht auf den Planeten ein und sieht, dass er vollständig alleine steht. Es ist überall nur die Black Legion, die kämpft, und Er ist fast schon grimmig darüber befriedigt, dass sein Misstrauen recht hatte. Vashtor ist wie vom Erdboden verschluckt, er führt den Angriff alleine und geht davon aus, dass sein neuer Verbündeter wahrscheinlich sich einfach aus dem Staub gemacht hat oder irgendwo einen Hinterhalt plant. Aber so wichtig ist das gerade gar nicht, denn er kann Space Marines töten und er kann eine Ordensfestung aus der Existenz tilgen. Es ist das perfekte Ziel für die Frustration, die sich so sehr aufgebaut hat, weil er selbst keinen Krieg führen konnte. Und so machen er und Kyber wenig überraschend keinen großen Umweg, teleportieren sich direkt auf die Galerie dieser Ordensfestung und beginnen ein Massaker unter den anwesenden Space Marines. Sie dringen weiter und weiter vor und der Plan ist sehr, sehr einfach. Das Apothekarion muss zerstört werden, die Gensaat des Ordens an sich genommen und das Reclusiam in Flammen gesetzt werden, damit wirklich nichts mehr von diesem Orden übrig bleibt. Und sie dringen genau bis dahin weiter vor und dann muss er erkennen, dass er Vashtor Unrecht getan hat, denn auf einmal sehen sie, dass immer mehr Gänge voll von geschmolzenem Metall sind. Man findet Rückstände von Ektoplasma und Maschinen mit monsterhaften Auswüchsen, in denen Überreste von Space Marines hängen, die offensichtlich nicht, ja, ahnten, was über sie kommen würde, sind überall zu finden. Vashtor ist bereits da, ist ihm einen Schritt voraus und als er endlich bis ins Herz der Festung vorgedrungen ist, sieht er, dass dort der Dämon mit seinen Truppen bereits ist und sich im Kampf mit den Ordensmeistern der Iron Angels befindet und mit seinen letzten Brüdern. Der Ordensmeister verkauft seine Haut teuer. Am Ende aber ist die Übermacht schlicht und ergreifend zu groß und selbst die Allermächtigsten der Iron Angels vergehen unter dem Ansturm, dem sie sich gegenübersehen. Der Reclusiarch des Ordens Arsen wird von Vashtor mit dem Hammer der Seelenschmiede zerschmettert und Abaddon schafft es fast schon mühelos, Drachnien in die Brust des Ordensmeisters Nimarn zu rammen, der dann auf den Stufen des Reclusiam sein Leben aushaucht. Sie betreten diesen Ort und Vashtor führt ihn ohne zu zögern zu einer Marmorsäule, auf deren Spitze eine kaum noch erkennbare Statuette eines Space Marines angebracht ist, die die Zeit fast hat vergehen lassen. Es ist der sogenannte Eidstein, wie man auf einer Messingplakette, die die Zeit überdauert hat, noch lesen kann. Und Vashtor nimmt nur das an sich, umschlingt es mit Tentakeln aus Fleisch und Metall und kehrt dann mit Abaddon auf die Geist der Rachsucht zurück. Und dort beginnen sie ihr neues Zwiegespräch. Abaddon blickt auf die Statue und ist auf eine Art und Weise enttäuscht, denn egal wie sehr er sie untersucht, er kann nichts Mystisches finden und die Prophezeiung, die Vashtor ihm vorgelesen hat, sagt auch nichts zu einem Eidstein. Vashtor wedelt mit Händen und Tentakeln und ist fast schon ein wenig schulmeistermäßig, als er ihm erklärt, dass Wörter durchaus etwas meinen können, dass aber ein Wort auch verschiedene Einzelteile mit umfasst, die nicht explizit benannt werden, was Abaddon nachvollziehbarerweise wütend macht, denn er will nicht, dass man ihn weiter in Mystik und Rätseln einhüllt. Er will nun endlich die Wahrheit und Vashtor teilt ihm diese nun in einem Zwiegespräch, an dem niemand anders, nicht einmal Kyber, teilnehmen darf, mit. Und über die Stunden, in denen Vashtor ihm die Realität und Wahrheit der Galaxis mitteilt, begreift Abaddon schließlich, was der Eidstein bedeutet und irgendwann hört man, wie sein Gelächter die komplette Geist der Rachsucht erfüllt, weil er endlich begriffen hat, was nun passieren muss. Und was ist nun der Plan? Der Plan ist immer noch der gleiche. Es geht darum, die Waffe zu finden, die das Schicksal der Galaxis für immer ändern wird. Und dafür müssen sie Artefakte wie diesen Eidstein finden, die ihnen den Weg ebnen. Diese wurden bereits in einer längst zurückliegenden Zeit geschaffen und wurden, wie so viele Dinge innerhalb der Galaxis, das Opfer einer längst zurückliegenden Katastrophe, die diese Artefakte durch Zeit und Raum schleuderte. Vashtor hat, obwohl er jahrhundertelang versuchte, das Wissen zu erlangen, wie diese Gegenstände genau aussehen und was sie ausmachte, nie ganz verstanden, was sie sein könnten, aber was er in seiner Suche begriffen hatte, war, dass sie alle eine ganz einzigartige Warp-Signatur aufwiesen, der man nur folgen müsste, und er wäre in der Lage, genau diese Signaturen zu finden. Er hat zudem in seinen langen Studien auch begriffen, welche Art von Warp-Magie, von Ritualen und finsteren Taten notwendig sein würden, um all diese Artefakte am Ende zu einem einzigen gigantischen Schlüssel zu verbinden, der sie zu der Waffe führen würde. Die Beschaffung dieses Eidsteins als Teil eben dieses Schlüssels war aber nur der Beginn von Abadons Aufgaben, denn die Beschaffung der Artefakte ist etwas, das Vashtor vollständig auf den Vernichter auslagern möchte. Denn natürlich hat er einige der Artefakte in Wüsten oder unbewohnten Planeten gefunden, wo er sie einfach an sich nehmen konnte. Aber dies ist ein Glück, das nicht für alle Artefakte gilt. Denn die meisten sind in Welten mit Bewohnern gefangen, die entweder klug genug sind, um sie zu verteidigen, oder aber die sie so ignoriert haben, dass ganze Städte über den Artefakten errichtet worden sind, die man nun vernichten muss, um an das Kleinod zu kommen. Und das ist natürlich etwas, in dem Abaddon gut ist. Und so beginnt er, erste Killteams auszusenden, die ihm die Artefakte bringen. Er lässt sie mit Doppelagenten Leute einwickeln, begeht die schlimmsten aller Täuschungen, betrügt sein Gegenüber. Manchmal handeln sie tatsächlich, aber sie müssen sehr schnell einsehen, dass für die größeren Sachen Militäroffensiven notwendig sind, da eben gesamte Planeten zwischen ihnen und dem Artefakt stehen. Abaddon blickt auf das, was vor ihm liegt, und sagt: Gut, aber dafür brauche ich mehr. Und das ist nun der Moment, in dem Vashtor ihm ein ganz neues Geschenk macht, nämlich die sogenannten Archen des Omens. Etwas, das Vashtor für ihn zusammenbaut, aber für das er auch seine Hilfe braucht. Denn diese Archen, diese gigantischen Kriegsschiffe, waren einst ein Space Hulk. Ein Space Hulk ist eine Kreatur, muss man fast schon sagen, mit einem eigenen bösartigen Bewusstsein. Etwas, das einst ein Wrack war, das im Warp schwebte und auf dort hilflos umhertreibende Schiffe oder andere Wracks traf und dann durch die unheiligen Dinge, die im Warp passieren, miteinander verschmolz zu etwas immer Größerem und das auch nach immer mehr griff und immer mehr in sich einpflanzte, ganz gleich, ob es neues Metall, Steine von Asteroiden oder das Fleisch der Mutanten war, die dumm genug waren, den Space Hulk zu betreten. Und daraus bildete sich ein eigenes Bewusstsein und eben dieses gigantische Ding, das groß wie eine Gebirgskette sein konnte, etwas, das das Universum zu fürchten lernte. Denn immer dann, wenn ein Space Hulk aus dem Warp in den Realraum tritt, bringt er Chaos und Zerstörung. Denn es gibt genug Xenos- oder Chaos-Anhänger, die mit der Zeit lernten, wie man auf diesen Space Hulks reisen konnte. Und diese brachen dann zusammen mit diesem Haufen belebten Schrott aus dem Warp, brachten Unaussprechliches aus den Welten, deren einziger Fehler es war, zu nah an dem Realitätsriss zu existieren, vernichteten alles, was sie fanden, und zogen sich dann mit dem Space Hulk zurück. Vashtor nun kennt das Potenzial dieser Dinger, versteht, was er daraus für Abaddon schaffen kann, und nutzt nun dessen Hexer und Warpschmiede, um all die Space Hulks im Warp zu finden und sie in den Realraum schleppen zu lassen. Sie bringen sie tief ins Imperium Nihilus, um sie dort umzubauen, mit der Hilfe des dunklen Mechanikums und unter Vashtors Anleitung, bei dem sehr viele gar nicht verstehen, was er eigentlich tut. Aber am Ende wird aus jedem einzelnen Space Hulk eine Arche des Omens. Diese sollen allerdings nicht nur die Anhänger der Black Legion nutzen, denn Abaddon spürt bereits, dass er sie in diesem Krieg für ganz andere Dinge brauchen wird. Es ist wohl auch die Erfahrung aus all den Kreuzzügen, die er bis jetzt geführt hat. Und er begreift sehr, sehr schnell, dass die eigentliche Säuberung der Space Hulks so viele Tote fordern wird, dass er die Black Legion darin vollständig aufreiben würde. Und so blickt er in das Universum und ruft all die anderen Chaos-Anhänger zu sich, die bereit sind, ihm für ein großes Geschenk die Treue zu schwören. Und dieses große Geschenk ist, dass man eine Arche des Omens kommandieren darf, wenn man nur das Knie vor ihm beugt und eine Aufgabe für ihn erledigen kann und seine Gunst und die Möglichkeit eines wahnsinnigen, wundervollen Geschenks ist natürlich etwas, das sehr, sehr viele Chaos-Champions und ihre Kriegsbanden anlockt. Die Aufgabe allerdings, die Abaddon ihnen stellt, ist eine, die nicht alle überleben werden, denn die Archen müssen gesäubert werden. Die Xenos- und Chaos-Banden, die sich in den Archen verschanzt haben, geben diese Space-Hulk-Überreste nicht freiwillig auf. Und so muss man in sie hineindringen und so viele wie möglich von ihnen erschlagen, bei manchen sich auch einfach damit abfinden, dass man immer irgendetwas mit sich transportiert, das jederzeit aus dem Schatten herausbrechen und einen angreifen könnte. Aber Abaddons Befehle sind sehr klar. Wer nicht einmal dazu in der Lage ist, den Space Hulk in Besitz zu nehmen, kann ihn auch nicht auf eine Art und Weise im Krieg führen, dass er für Abaddon kämpfen und etwas erobern kann. Und so sind sie die meisten gierig genug oder arrogant genug zu glauben, dass nichts sie aufhalten kann. Und Kult um Kult, Garde um Garde, Kriegstrupp um Kriegstrupp dringt in den Space Hulk ein und fast die Hälfte wird von ihnen vernichtet. Aber das sind nicht die einzigen Verluste, die sie mit sich tragen. Auch nicht alle Space Hulks eignen sich dazu, zu einer Arche umgebaut zu werden. Das Auge der Leere und die Leid geschmiedet werden schließlich unter dem Feuer hunderter von Kriegsschiffe der Black Legion zerstört, da darauf etwas gefunden wurde, was sich fast aus dem Space Hulk so herausgearbeitet hätte, dass es Abaddons eigene Streitkräfte hätte angreifen und dezimieren können. Etwas, das der Vernichter wenig überraschend nicht möchte. Und so finden sie sich schließlich Monate später wieder. Monate, in denen Abaddon Vashtor einfach gewähren lässt, sehr zum Missfallen von Kyber und Xorphas, die immer ein klein bisschen beunruhigt über das sind, was sich unter ihren Augen entspannt. Sie blicken, beobachten ihn dabei, wie er Space Hulk um Space Hulk umbaut, wie er solche wie das stygische Herz in Käfige aus Gerüsten und Werkstattplattformen hüllt, wie er sie in der Leere und dem Realraum gleichzeitig gefangen hält, damit er sie umformen kann, wo sich niemand sicher ist, ob diese Kreaturen aus Fleisch und Metall nicht doch einfach eines Tages aufbegehren werden, weil sie das, was mit ihnen passiert, so widerlich finden, dass sie das nicht weiter mit sich machen lassen wollen. Und niemand versteht zudem diese Space Hulks wirklich. Keiner weiß, was darin verschmolzen ist. Keiner weiß, wer einst die Besatzung war oder wie bösartig diese Waffen nun tatsächlich sind und wie viele sie noch opfern müssen, um weitere Archen des Omens zu bauen. Und auch die Verstärkungen, die Vashtor anbringen lässt, machen den beiden, ja, Beratern, Vertrauten von Abaddon Sorge, denn natürlich sehen sie, dass Geschütze und Schilde angebracht werden, die den Space Hulk mächtiger machen. Geschütze, die sie teilweise verstehen, die sie teilweise noch nie in ihrem Leben zuvor gesehen haben. Sie sehen auch die Runen der Bindung und die rituellen Ketten, die die dämonischen Ingenieure dort anbringen, die dafür sorgen sollen, dass der Space Hulk, die neue Arche, sich nicht losreißen kann. Aber es ist eben etwas, das noch nie jemand zuvor getan hat. Und es könnte auch einfach ein großer Fehlschlag werden, vielleicht sogar das Ende von Abaddon, dem Vernichter selbst. Und Abaddon wischt all diese Bedenken tatsächlich zur Seite. Auch das Streiten seiner beiden Vertrauten wischt er einfach zur Seite, sondern er blickt auf die Zukunft, blickt auf das, was Vashtor ihm mitgeteilt hat und die neuen Erkenntnisse, die er dort gewinnen konnte, die alles noch einmal in ein anderes Licht geschoben haben. Denn für ihn ist die Wahrheit über den Eidstein der Beweis dafür, dass die Anhänger des Leichengottes noch viel größere Verräter als die Heretiker selbst sind. Denn in der Sicht Abadons ist ihre Rebellion gegen die Ordnung, das vermeintlich Gute, den Imperator auf dem toten Thron in Terra zumindest etwas Ehrliches gewesen, während all jene, die immer noch für ihn kämpfen, einem falschen Glauben anhängen, der derartig verlogen ist, dass sie ihn eigentlich nicht als Verräter bezeichnen dürften. Xorphas fragt nach, möchte verstehen, was der Vernichter versucht, ihm mitzuteilen, aber Abaddon lässt ihn darüber im Dunkeln, verkündet an der Stelle einfach nur die eine Wahrheit, dass, wenn Vashtor wahr gesprochen hat, wenn das, worum sie hier spielen, wirklich der Preis ist, den man ihm verspricht, jedes einzelne Leben, das er hier opfert, genau diesen Preis wert ist. Denn das, was in den Space Hulks ist, ist nur Ungeziefer, das man tilgen muss. Er selbst aber braucht diese Archen, jede einzelne von ihnen, um die Galaxis endlich zu dem zu formen, was sie immer hätte sein sollen. Und die Space Hulks sind nun so sauber, dass seine Pläne und die von Vashtor aufgehen können. Und das nächste Ziel, den nächsten Angriff, Aelech 4, hat man auch schon festgelegt, um dort vermutlich das nächste Artefakt zu holen oder irgendeine andere Art von Wahrheit, die man braucht, während das stygische Herz, während sie diskutieren, Xorphas, Kyber und Abaddon aufleuchtet, die Triebwerke anspringen und das Ungetüm sich brav und gezähmt in Bewegung setzt, seinen Platz in der Formation am Sammelplatz einnimmt und Abaddon das erste Mal seit langer Zeit wieder zufrieden auf etwas blickt, auf die Dutzenden der Space Hulks, auf die Dutzenden seiner Archen des Omens, eine Ansammlung von Macht, wie sie seit dem Gothic-Krieg in dieser Galaxis nicht mehr gesehen wurde. Und etwas, von dem ihm bewusst ist, dass wenn die Diener des falschen Imperators es sehen könnten, sie ihren Widerstand einfach einstellen würden. Aber nun, er ist ja da, um ihnen zu präsentieren, worum es nun geht. Ja, und mit diesem formidablen Cliffhanger beenden wir also die erste Hälfte des Inhaltes des neuen Kampagnenbandes. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuhören, habt ein paar Dinge gehört, die ihr noch nicht wusstet, seid so neugierig wie ich auf den zweiten Teil, weil wie immer habe ich nicht vorgelesen und bin dann so überrascht, wie ihr es seid. Und ja, genau, wir gucken mal, was Stefan uns am Sonntag erzählt und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Und dann bleibt mir wie immer nichts anderes mehr übrig, als mich fürs Zuhören zu bedanken, euch einen ganz fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört und dann bis nächste Woche. Macht's gut!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.